Hallo und herzlich willkommen zum WEC Magazin Podcast. Das ist Folge 4 und mit mir heute wieder ist Tobias. Hi Tobias.
Hey David.
Grüß dich, wie geht's?
Alles gut. Spannendes Rennen hinter uns. Sebring haben wir ja gehabt, hatten wir auch schon gesprochen. Und jetzt gerade so ein bisschen die Zeit bis Spa. Lass uns doch heute einfach mal ein bisschen über die ganzen Nachrichten sprechen. Mal so ein News-Only-Podcast, was alles so passiert ist in den letzten Wochen. Hast du so einen kurzen Überblick für uns, um was es heute geht?
Ja, richtig. Wir hatten ja, wie gesagt, vor allem Februar Sebring, 1000 Meilen. Seitdem schon einige spannende Meldungen, aber nichts so richtig Konkretes, aber so in die grobe Richtung, wie wir uns jetzt in die Zukunft so bewegen werden. Das nimmt so langsam Form an, sage ich mal. Das erste Thema, so am wichtigsten wäre vielleicht die, es gibt neue Änderungen für die Regelungen, die wurden jetzt festgestellt und genehmigt. Eigentlich nicht für eine besondere bestimmte Klasse, sondern überall in der WEC. Ich denke mal, das Wichtigste wäre dann, das Wichtigste betrifft vielleicht auch die LMP1-Klasse. Und das ist diese Movable Aero Devices. Das ist ein Teil von den neuen Regelungen für LMP1 gewesen. Und dieses Stück ist jetzt raus, was für mich schade ist. Das geht darum, dass die Autos in LMP1 Karosserieteile hätten, die sich entweder beim Beschleunigen oder beim Bremsen bewegen können. Und ja, die gibt es schon längst eigentlich nicht nur in den Spitzenwagen auf der Straße, sondern auch in ganz normalen, herkömmlichen Familienautos, weil eben auf der Autobahn man ja weniger Downforce braucht. Also man muss da aerodynamisch sein und das verringert auch Benzinverbrauch und deswegen ist das sehr wichtig für die Autobauer, dass das, ja, das ist so eine Richtung, wo sie entwickeln können, weil ja, in der Geschichte der Entwicklung ist es ja nicht sehr viel ausgeschöpft, sage ich mal, in die Richtung. Und die sind jetzt raus aus der Regelung für LMP1, finde ich schade.
Sprechen wir mal in Rundenzeiten. Es wird ja auch unweigerlich eine Auswirkung auf Le Mans haben, oder? Ich habe gehört, dass die Rundenzeiten so bis zu 6 Sekunden langsamer werden könnten durch diesen Wegfall von dem Teil.
Ja, das stimmt. In Le Mans ist tatsächlich wahrscheinlich, in Le Mans wäre die größte Wirkung zu erwarten, weil eben da die Strecke ist ja eine Mischung aus sehr langen Geraden und so enge, langsamen Kurven. Das heißt zum Beispiel auf Unodier oder Mulsanne-Gerade, da könnten sie die Autos ja. Ja, das ist ja eine Art DRS, kennen wir ja aus DTM und Formel 1. Die machen da am Heck machen sie da was flach und dann ist da nicht so viel Widerstand und da gleiten sie eher durch die Luft. Und in den Kurven kommt dann das Teil nach unten und klappt es nach unten und da haben sie dann mehr Grip in der Kurve. Ja, ich denke, der Grund dafür hängt damit zusammen, dass die ACO und WEC in Sebring ja gesagt hatten, dass straßenbasierten LMP1 Autos jetzt zugelassen werden für die Spitzenklasse. Und das ist so eine Art Vereinfachung der Regelung, denke ich.
Vielleicht spielt auch ein bisschen die Angst vom ACO mit rein, wenn die Rundenzeiten in Le Mans zu schnell sind, dass die Autos dann wieder irgendwann abheben. Da gab es auch mal mit dem Hypercar-Reglement immer so ein bisschen Diskussion, dass es möglichst unter 3,30 bleiben soll, die Rundenzeit. Ich denke, das wird da bestimmt auch mit reinspielen. Ich würde auch vermuten, dass es irgendwann so weit geht, dass sie die tauschbaren Kits austauschen, dass du dann mit dem Hypercar-Reglement dann nur noch ein festes Kit fürs ganze Jahr hast, weil es gibt ja jetzt bloß noch ein wechselbares Kit am Fahrzeug, also High Downforce und Low Downforce. Würde mich nicht wundern, wenn in dem Zuge da nochmal eine Änderung auf uns drauf zukommt, ja.
Ja, das stimmt. Ja, ich meine, ich find's, wie gesagt, finde ich schade, weil das wäre für mich auch eine einfache Art, ein bisschen Verbindung zu den neuesten Straßenautos zu schaffen. Man könnte dann das so vermarkten, dass das ja auch bei den Rennautos dabei ist und so eine Art von der Rennstrecke bis zur Straße, ne? Diese Art Entwicklung, das lieben ja die Autobauer. Aber ich denke auch, dass, ja, wie du ja gerade angesprochen hattest, ist vielleicht auch eine Kostenfrage, dass das einfach vereinfacht wird und dass die ja, die, wie gesagt, diese Kits entwickeln. Und ja, dass die vielleicht so ein Low-Downforce-Kit haben, so wie wir es kennen, jetzt von dieser Saison, von vorherigen Saisonen, dass sie ein Low-Downforce-Kit haben und dass sie ein High-Downforce-Kit haben.
Dann lass uns doch mit einem spannenden anderen Thema weitermachen und bleiben trotzdem bei der LMP1. Ford, es gibt mal wieder Neuigkeiten aus dem Ford-Lager. Zuletzt war ja die Info, dass Ford mit Ende von Le Mans, also Ende der Saison Super Season, aussteigen wird aus der WEC und aus IMSA. Und jetzt hat sich der Hersteller mal wieder so ein bisschen geäußert und so ein bisschen angedeutet, in welche Richtung das gehen könnte. Aktuell wird ja viel gerätselt, ob es ein Formel-E-Einstieg wird, ob es Einstieg in die DPI-Kategorie wird oder doch ein bisschen stärker im Rallycross. Aber wie es scheint, arbeitet man bei Ford im Hintergrund daran, den aktuellen Ford GT als Basis zu nehmen für ein potenzielles Hypercar, was für mich doch recht überraschend kommt. Könnte das bedeuten, dass der Ausstieg von Ford aus der GT-Klasse nur ist, um den Hypercar-Wagen rechtzeitig für 2021 zu entwickeln? Was meinst du?
Ja, ich denke, ja, also wir haben jetzt gerade vielleicht einen Nachteil von den neuen, vom neuen Reglement gesprochen. Jetzt finde ich das ein großer Vorteil jetzt, dass jetzt die Gerüchte aufkommen, dass Ford und anderen Wagenbauer doch den Einstieg überdenken oder wagen, weil unsere letzte Info, was Ford betrifft, war, Hypercar war kein Thema. Also war kein Plan bei Ford, da ein Hypercar-Auto zu machen. Ich denke, aus Kostengründen, die haben da eher so Richtung DPI geguckt, so wie du gerade gesagt hast. Ja, wir haben ja das letzte Mal, glaube ich, das Thema BOP angesprochen, was Hypercar betrifft, dass wir in der Zukunft vielleicht in der Spitzenklasse in Le Mans, in der WEC, doch BOP-Regelungen haben werden. Ob das gut ist, lässt sich streiten. Im Moment ist noch nichts davon fest. Also wir müssen einfach nur gucken, dass wir doch genügend Hersteller anlocken und Ford. Ja, ich kann mich gut vorstellen, dass der Ford GT gut als Plattform für ein Hypercar nützen
Mal
lässt,
sind wir ehrlich,
sozusagen.
dass der Ford GT, wo der ja damals neu war, war der auch kontrovers diskutiert, weil er halt nicht wie ein klassisches GTE-Auto entwickelt wurde, sondern wirklich so ein bisschen schon mehr in diesem Vorstadium von, was man jetzt Hypercar nennt. In Hinsicht ist der Weg eigentlich nicht weit, denn den Wagen so weit zu modifizieren, dass Ford dann mal wieder 2, 3 Jahre Gesamtsieg mitfahren kann. Gerade wenn noch Ferrari mit einsteigt, stelle ich mir das sehr spannend vor. Ford und Ferrari im Kampf um Platz 1 Gesamtliste, ja. Also wäre cool.
Das wäre auf jeden Fall cool. Und ich denke, wir sehen da vielleicht ein bisschen die Motivation von der ACO und WEC. Sie sehen ja, dass GTE Pro ein Ass im Ärmel ist. Sie haben da viele Hersteller, ja, letztens ja fünf Hersteller. Ja, dass die da vielleicht an den Hebel drehen, oh, wollt ihr doch nicht zum LMP1 kommen und dass die da diesen Momentum beibehalten und sagen, hey, guck mal, ihr könnt ja euer GTI Pro Autos weiterentwickeln und als Basis nutzen. Ja, Ford gegen Ferrari um den Sieg in Le Mans, das ist doch eigentlich wovor man jetzt als Sportwagen-Fan träumt, oder?
Da gebe ich dir recht. Also Ford und Ferrari, war so eine der schönsten Geschichten in Le Mans und wurde jetzt auch verfilmt. Wenn ich richtig informiert bin, kommt das pünktlich zum Le Mans-Wochenende ins Kino. Ich glaube, Le Mans 66 heißt der Film und da geht es genau um diesen Zwist Ferrari gegen Ford. was auch mit Hollywood-Besetzung gespielt wird. Also ich bin sehr gespannt.
Ich glaube sogar mit Brad Pitt.
Ja, genau. Das hatten die, ich glaube, vor 2 Jahren, nach den 24 Stunden von Le Mans, hatten die sich irgendwie die Strecke gemietet, um das dort drehen zu können mit den alten Autos. Also so ein bisschen wie das Steve McQueen damals gemacht hat im Rahmen vom Le Mans-Umfeld. Bin sehr gespannt, ja.
Der Brad Pitt war, glaube ich, auch in dem Jahr, er hatte doch die diese Tricolor am Anfang, ja, die haben da immer die Fahne, um den Anfang zu freizugeben. Und der hatte da, glaube ich, den Tricolor so geweht.
Damals. Stimmt. Mhm. Aber es gibt noch eine gute Nachricht von Ford, weil wir gerade bei Ford und von Brad Pitt wieder den Anfang zu schaffen. Es gibt die Gerüchte, dass Chip Ganassi als eigenes Privatteam die Ford GTs angeblich weiter einsetzen darf und überlegt, ob sie WEC und IMSA noch für eine Saison weitermachen. Das würde darauf deuten lassen, dass Ford wirklich an einem Hypercar arbeitet. Dass sie versuchen, das Jahr Präsenz zu füllen. Ich bin mal gespannt, was wir an der Starterliste sehen werden im September.
Das würde das Jahr überbrücken, weil ja das Problem, wir hatten ja Super Season, eigentlich war gedacht, dass jetzt im September 2019 die WEC mit dem neuen Reglement da losschießen könnte, mit dem neuen Winterkalender und nicht diese ja teilweise nervige Super Season, was so lange geht schon. Ja, das Dickes könnten sie ja sehr wohl überbrücken und wenn sie in der GTE Pro-Klasse bleiben, dann umso besser für uns als Fans, denke ich. Aber auf jeden Fall können wir ja eigentlich bei Reglement-Sachen können wir eigentlich bleiben, weil es gibt ja ab 1920, jetzt ab September, erstes Rennen in Silverstone, gibt es eine neue Änderung, was die Boxenstopp-Regelung betrifft. Also gibt es da neue Anpassungen, weil eben neulich, ich glaube, so Super Season wurde das eingeführt. Also da gab es eine Änderung in Boxenstrategie, was das angeht. Und da durften die Teams eigentlich überall, in allen Klassen durften die Teams Reifen wechseln und nachtanken gleichzeitig. Und das kennen wir eigentlich aus der WEC gar nicht. Es war immer der Fall, dass die Boxenstops etwas länger waren. Besonders im Vergleich zur Formel 1 zum Beispiel. Das sind ja nur, glaube ich, 2 Sekunden, 3 Sekunden. Die sind da nur, die halten da nur 3 Sekunden an, sozusagen. In der LMP, in der WEC war das eher so, dass die Autos so eine Minute stoppten. Ja. Und aus irgendeinem Grund haben die Entscheidungsträger bei der ACO und WEC haben sie entschieden, dass ja, die Boxenstops schneller werden sollten. Das war für mich als Fan ein bisschen nicht nachvollziehbar, sag ich mal, weil eben einer der größten strategischen Hebel in WEC Motorsport ist, dass man Reifen zum Beispiel dran lässt und nur tankt. Und da muss der Fahrer zum Beispiel dann damit klarkommen. Oder man wechselt die Reifen, ist aber dementsprechend länger in der Box. Und das war dann der Fall, dass die Teams alles, bei jedem Boxenstopp konnten sie ja alles wechseln. Ja, die hatten ja immer zugewiesenen Anzahl von Reifen für das Wochenende. Also das müssten sie immer beachten. Aber eigentlich konnten sie dann bei jedem Boxenstopp komplett alles wechseln. Und das führte sogar dazu, dass Toyota bei jedem Boxenstopp den gesamten Heckflügel gewechselt hat. Warum? Ich denke, das hat einfach mit dem Setup für jeden Fahrer zu tun. Also die werden wirklich einen anderen Setup für jeden Fahrer am Heck und das haben sie jedes Mal gewechselt. Und das finde ich albern. Also sorry, das so sollte es nicht sein.
Die Kollegen von Sportscar 365 hatten da einen schönen Vergleich gezogen zu der Thema mit dem Reifenwechseln und Nachtanken. Zwar haben sie sich auf Sebring bezogen, wo der BMW 81 am Ende eigentlich nur durch diese Regelung gerettet wurde, das Reifen wechseln und nachtanken konnte. Hätte er das nicht zeitgleich machen können, wie es jetzt ab nächster Saison wieder sein wird, hätte der Mende gar keine Chance mehr gehabt, um den Sieg mitzukämpfen.
Ja, und wir hatten dann, das ist ein gutes Beispiel, wie gesagt, das nimmt einfach einen strategischen Aspekt raus aus dem Rennen und macht eigentlich, ja, das war, ich versuchte zu verstehen, warum sie das gemacht haben. Ich glaube, das ging so in Richtung, alles soll auf der Strecke entschieden werden. Die Fahrer sollen ja, also die sollen schneller sein als andere Fahrer, um vorbeizukommen. Das finde ich aber, das passt nicht zum, zur Geschichte von Sportwagen Motorsport. Das ist, ja, die Teams sind da wirklich ein sehr wichtiger Bestandteil vom Erfolg. Und wenn die Mechaniker, die Schrauber und die Ingenieur, die Renningenieur, wenn sie nicht dazu beitragen, dass ein Rennen gewonnen wird oder nicht, also ja, okay, sie können auch zu Hause bleiben und alles per Fernmeldung machen. Ne? Aber wir hatten das dann in Le Mans, das war das Problem in Le Mans, weil der Porsche, der dann schlussendlich gewonnen hat, hatten die drei Fahrer hatten einen großen Vorteil durch einen unglücklichen Safety-Car-Phase, die also glücklich für sie, aber unglücklich für alle andere. Sie waren dann mit einer Minute, zwei Minuten im Vorteil und hatten dann eigentlich hatten es ganz easy bis zum Schluss. Und kein anderes Auto konnte da irgendwie durch strategischen Entscheidungen könnte da kein anderes Auto aufholen, diesen zwei Minuten. Und das wäre vielleicht unter den anderen Regelungen anders, denke ich. Was denkst du?
Man darf auch den Sicherheitsaspekt nicht vergessen, warum damals die Regeln eigentlich verstrafft, schärfer gemacht wurden. Wir erinnern uns zurück an 2014 in Sao Paulo war das, glaube ich. Da war das Labre Competition, da saß der Fernando Reis am Steuer und da wurde gerade nachgetankt und zu dem Zeitpunkt war das Reglement auch noch ein bisschen auf Geschwindigkeit ausgelegt und die Tankanlage hat in dem Moment Feuer gefangen, wodurch dort eine riesige kurze Explosion entstanden ist in der Boxengasse. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt hatten sie es dann straffer gemacht, dann hatten sie es konsequent getrennt, was dann auch zu mehr Spannung im Rennen führte, wie du sagtest. Und ich finde es eigentlich gut, dass sie sich auch aus dem Sicherheitsaspekt wieder so ein bisschen auf das Thema zurückbesinnen, weil das Nachtanken ist wichtig und wenn es wieder irgendwo eine große Explosion gibt oder wieder irgendwo eine Unvorsichtigkeit, dann führt es am Ende dazu, dass sie sagen, hier, wir machen das Nachtanken völlig absurd oder wir nehmen es komplett raus oder verkürzen die Rennzeit. Manchmal weiß man nicht, was so in den Köpfen der Regelmacher so rumspukt. In der Hinsicht finde ich die Entscheidung an sich eine ganz gute Regelung.
Ja, ich auch. Sicherheit, ja, wie du sagst, sehr wichtiger Aspekt. Mir ist, muss ich ehrlich sagen, ich habe da ein mulmiges Gefühl, wenn ein Auto, wie sagt man das, wenn das Auto nach oben so mit der Luftanlage, damit die Reifen wechseln können, ja, das geht dann nach oben und in dem Moment tanken sie ja schon und wenn sie ja fertig mit den Reifen wechseln, dann fällt das Auto wieder und ich muss sagen, das ist ein Risikofaktor, was nicht sein muss, dass das Tankgerät ja noch angeschlossen ist und das Auto bewegt sich. Das muss nicht sein.
Das ist der Punkt. Da reicht ein Tropfen, der auf die heiße Karosserie kommt oder auf irgendein Motorteil oder eine Bremse und dann hast du schon irgendwo eine kleine Flamme einfach nur durch die Hitze. Das ist richtig. Das war die ganzen Jahre eigentlich ein Glücksumstand, dass nichts Größeres passiert ist.
Ich meine, ich denke auch an damals an, ich denke, wenn man die alten Le Mans Videos und so anguckt von den 80ern oder 90ern, man sieht, dass damals die Boxenstops ja nicht so furios waren, dass man hatte da so viel Zeit, alles mal irgendwie zu checken. Ja, keine kam so richtig auf die Idee, die Boxenstops wirklich schnell und sauber durchzuführen. Ich glaube, das kann.
Das ist so ein Formel-1-Ding, ja, diese Geschwindigkeit im Boxenstopp. Zack, zack, zack. Der Boxenstopp, wenn du 6 Stunden oder 8 Stunden Rennen fährst, oder vielleicht sogar 24, dann musst du dir auch die Zeit nehmen, den Boxenstopp ordentlich zu machen, weil das Material muss ja halten. Also
da ist, ich glaube, die ersten, die da wirklich in die Richtung gearbeitet haben, war Audi. Die kamen ja mit ihrem Konzept 99 und dann die 2000. Und die 2000-Wende haben sie ja alles gewonnen in Le Mans. So 10 Jahre lang. Und sie haben wirklich daran gearbeitet, dass das so schnell wie möglich durchgeführt wird. Und das wird auch es gibt einen Film über Audis Erfolg in den 2005 oder 2000, ach, ich weiß nicht wann es war, 2007 vielleicht. Truth in 24 heißt es. Und
Okay.
ja, am Anfang gehen die da drauf ein. Also da erzählt der Renningenieur Howden Haynes, ja, warum entwickeln wir dann, warum geben wir Millionen aus, um eine halbe Sekunde auf der Rennstrecke gut zu machen, wenn wir bei jedem Boxenstopp 2 Sekunden verlieren? Und bei jedem Boxenstopp, wenn unsere Leute durchtrainierter sind oder die wissen ja, was zu tun ist, dann gewinnen wir ja dann diese Zeit. Und dann brauchen wir diese Millionen nicht auszugeben. Und dann hatten sie ja zum Beispiel, die haben dann Turbos gewechselt in 18 Minuten oder irgendwas. Es ist irre. Und da hatten sie wirklich alles vorbereitet, dass zum Beispiel, okay, wir wissen, dass der Turbo gewechselt werden muss, der Turbo ist kaputt. Also hatten sie ein Paket in der Boxengasse, in ihrer Garage, da stand drauf Turbolader. Und da waren alle Werkzeuge drin, die sie brauchen. Und ja, okay, diese Werkzeuge waren dann in den anderen Kästen für Heck oder für Bremsen waren kaputt. Ne? Es ist ja Wiederholung von der Ressource sozusagen. Aber wenn sie denken, okay, der Turbolader ist kaputt, müssen wir wechseln, da brauchen sie nicht rumzusuchen, was für Werkzeuge sie da brauchen. Die haben alles sofort da. Und ja, die Reifen wechseln, dann entwickelt er sich so in diesem. Ja, das ist so ein bisschen so ein Tanz, ne? Weil da nur 3, 4 Leute über diese Linie kommen dürfen. Und ja, ich finde es cool, dass das wieder zurück zu den Wurzeln so ein bisschen geht, dass wir da ein bisschen, ja, dass wirklich nur ein bisschen mehr Strategie und ja, Sicherheit, wie gesagt. Also gute Entwicklung.
Ich hatte heute auch mal, das passt gerade thematisch ganz schön, ich hatte einfach mal spaßeshalber mal wieder Formel 1 geguckt, das tausendste Rennen hier in China. Und da ist mir bewusst geworden, wie sehr die Boxenstopps in der Formel 1 eigentlich fehlen. Das geht so schnell, du nimmst gar nicht mehr wahr, dass hier Reifen gewechselt werden, wenn du das nicht guckst. Das ist so, die fahren rein, raus, zack, und die behalten ihre erste Position ohne Veränderung. Das finde ich schade. Also, ich freue mich da eigentlich wieder so ein bisschen auf diese Entschleunigung. Bin noch mal gespannt, dann, wie die Rennen sich da noch verändern nächstes Jahr.
Ja, das ist, wenn zum Beispiel bei Formel 1 kann ich es mal doch ein bisschen verstehen, weil eben ja dieses Rennen nur 2 Stunden geht und da müssen sie ja so schnell wie möglich sein. Aber bei der WEC, ja, es geht ja 6 Stunden oder sogar 8 oder 24 Stunden. Das muss nicht so schnell wie möglich sein. Das kann auch ein bisschen langsam, weil der Pace vom Rennen ist sowieso langsamer. Die fahren ja am Limit, aber ja. Alles entwickelt sich so ein bisschen langsam. Und das ist da einer der Vorteile von der WEC. Und das sollen sie auch hebeln.
Ich denke, das war ein gutes Schlusswort zur Regelthematik. Lass uns nochmal überschwenken zur GTAM. Da waren wir jetzt noch gar nicht gewesen. Kleine Meldung am Rande. Das weiß nicht, inwieweit du es wahrgenommen hast, das Team MR Racing. Eine kleine japanische Mannschaft, die jetzt mit der Super Season neu in die GTAM eingestiegen war. Hat völlig außer der Reihe überraschend nach Sebring erzählt. Ja, wir sind 1920 in der nächsten Saison wieder mit dabei. Auch wieder mit technischer Unterstützung durch AF Course, also es wird uns so ein bisschen stärker unterstützt im nächsten Jahr. Ja, finde ich gut, weil GTM ist ja doch so eine Klasse, wo man nicht weiß, wie geht es dort weiter, wie entwickelt sich das, ist da überhaupt noch Nachfrage da. Da finde ich immer so jede kleine Meldung irgendwie eine positive
Ja,
Meldung.
finde ich auch. Vor allem, dass MR Racing wirklich so das typischste Team für GTEM ist. Also die kleine Mannschaft aus Japan. Ich glaube, da Ishikawa ist da, der entweder er besitzt das Team oder irgendwas. Ja.
Genau, der ist der Bronzefahrer, der Gentleman-Fahrer in dem Team und der koordiniert das Ganze so ein bisschen
Genau.
im Hintergrund.
Und das ist auch ja, für mich ein wichtiger Bestandteil von der WEC, dass man so diese kleinen Mannschaften haben, die Ja, Ishikawa gibt ja sein eigenes Geld aus, um Ferraris bei Rennen mit Ferraris teilzunehmen. Das ist, finde ich, cool. Und ja, sollen sie auch diese Unterstützung bekommen. Das von AF Corse ist ja natürlich auch sehr starke Setup. Also die haben da das Wissen. Und vielleicht können sie ja sich entwickeln für weitere Erfolge, also beziehungsweise für Erfolge in der Zukunft, weil bis jetzt war es eher bescheiden. Aber ich denke nicht, dass das der ganze Sinn der Sache ist. Dieses Jahr war eher so ein, ja, so ein Rantasten, ne?
Richtig, das hat man gemerkt. Dieses Jahr war es noch ein bisschen verhaltener, ein bisschen in den Randtasten. Aber ich denke, es wäre cool, wenn sie sich dort langfristig als Gegenpol zu, Entschuldigung, wie heißt es gerade, Clearwater und
Spirit of Race.
Spirit of Race aufbauen würden. Weil die beiden sind, machen zwar einen guten Job, aber irgendwie wirkt das manchmal zu sehr abgestimmt, wenn die beiden Teams unterwegs sind. Also entweder ist es immer so Spirit of Races vorne oder Clearwater ist vorne. Du siehst nicht mal einen freien Kampf. Inwieweit das durch Ferrari dann immer beschnitten ist, weiß ich nicht. Aber weiß ich nicht. Da fehlt mir immer noch so ein bisschen der Wettbewerb.
Ja, genau. Und ich meine, dieses Jahr hatten sie ja drei fünften Plätze in der WEC bis jetzt, in Sebring, in Spa und in Le Mans. Aber das ist allerdings ziemlich stark für das erste Jahr. Haben ja konstant die Leistung gebracht. Nur in Fuji, leider, Heimrennen sind sie ausgefallen. Aber ja, mal sehen. Ich denke, mit der Erfahrung können die Leistungen können sich nur verbessern. Weiß nicht, wer sie da haben, wen sie da haben als Goldfahrer.
Ich glaube, der Olivier, der Beretta war doch ist
Ach
doch
ja.
dieses Jahr mit dabei.
Ja, Le Mans Klassensieger mehrmals. Und Eddie Cheever ist ja wieder dabei.
Genau, stimmt.
Ja, oder nee, das war dieses Jahr. Ich glaube, Beretta wird wahrscheinlich da wieder dabei sein. Ob Cheever noch mitfährt, ist noch fraglich. Aber ja, cool, finde ich gut und wünsche denen eigentlich auch nur viel Glück und dass das doch mal für einen Podiumplatz reicht irgendwann. Das wäre cool.
Podiumplatz ist das passende Wort auch bei der LMP2.
Ja, oh, bist gut für die Überleitung.
genau, Jackie Chandy Z Racing, da hatten wir noch gerätselt in den letzten Podcast-Folgen, warum sie denn ihr Trio ausgetauscht hatten in der LMP2 in dem einen Fahrzeug. Und wir kamen beim besten Willen nicht drauf, woran das liegt. Und genau diese Frage sind die Kollegen von Sports Car 365 nachgegangen. Und in einem Interview hat der David Cheng den Kollegen erzählt, dass die einfach schlicht wegen, also der Grund war, dass sie es das umgebaut haben, weil das finanziell nicht passte und von der Planung nicht. Er meinte, Geschäftsmänner arbeiten in Finanzjahren und die Budgets werden immer im September und Oktober ausgehandelt, damit es im November festgelegt wird. Und die Super Season kam für alle beteiligten Sponsoren, Partner und Teams so überraschend, dass sie schlichtweg ihre Finanzen nicht längerfristig festlegen konnten.
Ah, okay. Also die haben da wirklich nur das Geld gehabt für das Jahr 2018.
Genau, die Sponsoren
Okay.
haben sich auf 2018 committed, die Fahrer, die dann noch ein bisschen Geld mitbringen, haben für 2018 das Geld eingesammelt und fertig. Und dann würde jetzt 19 wieder das neue Geld sammeln losgehen und die hatten einfach für Sebring schlichtweg keine Fahrer mehr unter Vertrag.
Wow, okay. Ja, ich
Also.
denke, so langfristig wird das dann ja, man muss sich nur anpassen ein bisschen, aber dann für diese Super Season, ja, wie du sagtest, war schon überraschend, dass das kommt. War ja schon wahrscheinlich alles entschieden.
Genau, ich denke, was man bei dieser ganzen Geschichte oder der Aussage von Jackie Chan Racing beachten sollte, dass es irgendwo immer so eine gewisse Ungewissheit in Zukunft gibt, da man nicht weiß, sind die Verträge passend gestaltet, können die Teams überhaupt die Verträge so lange gestalten, weil die Sponsoren immer irgendwo Finanzämtern Rechenschaft ablegen müssen und dann sagen, okay, wir planen unser Budget von Dezember bis Dezember und das können wir ausgeben und dann bleibt's. Und es ist halt die Frage, inwieweit sich da dieses ganze Maschinerie dahinter umstellen wird aufgrund dieser neuen Winterkalender. Klar, man sieht, in der Formel E funktioniert es, aber da hast du halt auch nicht so viele Sponsoren auf den Wagen und so viel Abhängigkeit von Sponsoren wie jetzt in der WEC in diesen Privatklassen. Ne?
Ja, das ist ja genau. Das sind ja eigentlich alle Werksmannschaften, soweit ich weiß. Die Fahrer sind auch alle Werksfahrer, also müssen sie auch selber kein Geld bringen, keine Unterstützung irgendwie finden. Schwierige Sache. Ja, wenn mal sehen, ob das nur, ob das jetzt nur Jackie Chan und die Frage betrifft. Bis jetzt hatten wir bei den anderen keine anderen Meldungen, dass das schwierig ist. Aber ja, es ist noch was, was man im Hinterkopf behalten sollte.
Im schlimmsten Fall wirkt es sich dann halt auf die Tabellenlisten aus. Man hat jetzt ein Team, was richtig gut in Fahrt ist, und dann auf einmal ist die Ansage, ja, Leute, Geld passt nicht, wir müssen jetzt das Trio austauschen. Und dann auf einmal zerstört sich ein Team sämtliche Meisterschaftschancen. Unwahrscheinlich, aber sollte man auch im Hinterkopf behalten. Ja. Bleibt spannend,
ja. Ja, das ist auch, ja, auf jeden Fall. Und das ist auch der Fall mit den drei von Jackie Chan DC Racing, eben in diesem Beispiel. Weil sie hatten ja auch bis jetzt wirklich eine gute Saison gefahren. Die waren ja, weiß ich jetzt, vor Sebring, ich glaube, die waren sogar immer noch im dritten Platz in der Meisterschaft, jetzt immer noch nach Sebring, weil sie ja eben dieses Jahr 4 Podiums und 1 Sieg haben. Ja, und das müssen sie jetzt alles aufgeben, ja, weil halt der Kalender nicht passt. Das ist schade.
Aber man kann es nicht ändern.
Nö, das ist, ja, wie gesagt, irgendwas, was worauf vielleicht sich alle umstellen müssen, weil auf absehbare Zeit wird es so bleiben, dass die Saison im Herbst losgeht und im Juni dann im darauffolgenden Jahr zu Ende geht. Ja, mal sehen. Hoffentlich ist es jetzt nicht weiter schwierig, wie gesagt.
Das war es auch schon mit unseren Nachrichten, soweit wie ich sehe, aus der WEC. Kurz und überschaubar, aber doch relativ viel passiert. Uns würde freuen, wenn ihr uns gerne Feedback gebt per E-Mail oder per Facebook, wie euch das Format gefallen hat von unserem News-Podcast, jetzt rein WEC-technisch. Ja, können wir gerne in Zukunft wieder weiterverfolgen. Um das Ganze abzurunden, hätten wir jetzt noch einen Blick über den Tellerrand, Themen ELMS und Le Mans. Ich weiß nicht, willst du da mal kurz anstimmen, David?
Ja, genau. Also ich denke, das einer der größten Themen, außer dass der LMS dieses Jahr jetzt losgeht in Paul Ricard. Erste Runde am Wochenende von dieser Aufnahme. Und ja, die Saison LMS fängt an. Und alle blicken dann auf erstmal auf, denke ich, auf Le Mans. Und wir haben da eine interessante Meldung in der LMS und auch ein Name von der von der WEC bekannt ist, und zwar G-Drive hat eine neue Partnerschaft geschlossen, und das ist mit dem Hersteller, mit dem russischen Hersteller Aurus, was ich glaube, ich muss sagen, ich hatte den nicht auf dem Schirm.
Soweit wie ich weiß, ist Aurus ja eigentlich noch nie als Autohersteller groß in Erscheinung getreten. Das war eine kleine Privatfirma, die ausschließlich die Präsidentenfahrzeuge für die russische Regierung hergestellt hat. Und jetzt wollen sie einen Markteinstieg in Europa machen. Ich glaube, das war so ein bisschen der Hintergrund von dieser Meldung. Aber irgendwo ein bisschen kurios, weil sie ja jetzt so mit Motorsport und sportlichen Fahrzeugen nichts im Sinn haben. Die Fahrzeuge sehen aus wie eine russische Kopie von einem Rolls-Royce. Und das ist für mich das Gegenteil von sportlich.
Ja. Ja. Obwohl, man muss da sagen, Bentley ist auch so stattlich, was die Autos betrifft. Doch, okay, die haben ja neulich wirklich sportlichere Varianten rausgebracht. Aber Bentley hat es doch eigentlich auch geschafft, zwar im GT-Bereich und nicht im Prototypenbereich. Ja, G-Drive ist ja eine russische, ja gut, es ist ja Roman Rusinov ist hinter G-Drive. Das hat, glaube ich, mit Gazprom zu tun.
Genau, die werden finanziell gestützt durch Gazprom, richtig.
Das ist ja russischer Staatskonzern, Energiekonzern, ja. Und ja, da passt ja die Partnerschaft zu Aurus. Was mich noch interessiert, ist, dass Rebellion, also ich weiß jetzt nicht, was das auf sich hat, aber am 1. April, blöderweise, hat Rebellion einen Teaser veröffentlicht, und zwar auch mit Aurus. Das kommt mir sehr komisch vor.
Ich kann mir vorstellen, dass da noch was kommen wird in Le Mans, dass in Le Mans eine Bekanntgabe geben wird, dass Rebellion dann auch als Aurus-Werksteam auftreten wird in der nächsten Saison. Die sind ja, dass sie sich gerne verkaufen, wie jetzt mit Wallon Rebellion und mit allen möglichen Partnern, ist ja schon bekannt. Jetzt zuletzt hatten sie ja, wie heißt dieser TVR, dieses britische Fahrzeugbude, aber da hast du jetzt auch nichts mehr gehört. Da kam jetzt nichts Neues mehr, kein Nachdruck. Ich glaube, das verläuft auch im Sande. Würde mich nicht wundern, wenn sie da wieder wechseln. Aber warum gerade Rebellion, ist mir ein Rätsel.
Ja, ist mir, keine Ahnung, da schließt mich auch nicht. Das mit TVR war so eine Partnerschaft, einfach auf Markenhöhe, denke ich so. eher zu vergleichen mit Aston Martin Racing und Red Bull in Formel 1. Ich meine, das Ding heißt ja Aston Martin Red Bull Racing. Dabei hat Aston Martin ja überhaupt nichts damit zu tun eigentlich. Und ja, mal kurz einen Bogen dahin zu tun. Ja, wenn ich Honda, wenn ich als Motorenbauer meinen Motor da rein stecke und das Ding heißt nicht mal Red Bull Honda, dann wäre ich, glaube ich, ärgerlich. Egal. Wer bei Rebellion auf die Idee kam, diese Meldung, diesen Teaser am 1. April zu veröffentlichen, den möchte ich gerne mal entschlagen, weil das ist ja, da kann man ja ganz einfach abtun als April-Scherz, aber so ausgefeilt, wie das Video war, denke ich nicht, dass das der Fall war. Wie du sagtest, vielleicht...
Wir wissen es nicht, ja? Ja. Das ist halt dieses große Rätsel. Vielleicht haben sie auch bewusst auf die Kippe genommen, weil das halt mit G-Drive gerade so gut passte. Möglich wäre es.
Ja, aber das ist es denkbar, dass Aurus sich einen Einstieg in Hypercar überlegt? Oder wie...
Ich meine, gut, ich sag mal, das wäre sinnvoll, wenn sie halt auch wirklich in das Luxussegment gehen wollen, wie Königsegg und Co. Ne? Dann würde das schon Sinn machen, wenn sie einen Hypercar bauen, zusammen mit Rebellion, die dann den Einsatz machen, könnte ich mir gut vorstellen, weil dann können sie auf Prump ein neues Marktsegment erschließen und werden halt nicht nur diese großen, protzigen Präsidenten kann.
Ja, oder die eher enttäuschende Variante wäre, Rebellion überlegt, wieder zur LMP2 zu wechseln und mit Aurus dort zu arbeiten, eben wie G-Drive, LMS und Rebellion im WEC, so dass Aurus so zwei Säulen parallel am Laufen hat. Das wäre zwar schade, weil wir hätten dann eine Privatmannschaft weniger in der LMP1, aber würde aus meiner Sicht eher Sinn machen, als wenn Aurus jetzt kommt mit irgendeinem Hypercar. Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen.
Was aber für das Hypercar spricht, ist die Tatsache, dass Aurus Geld in die Hand genommen hat, um sich den Chassis-Namen als Sponsoring zu kaufen. So ein bisschen wie das Sinatec Alpine in der WEC macht. Mhm. Da fahren sie ja nicht mit einem Orica-Chassis, sondern mit einem Alpine, hast du nicht gesehen, 470 oder so, Gibson. Und in der ELMS ist das halt nicht der Orica 07 Gibson, sondern der Aurus 01 Gibson. Und das musste ja schon ein bisschen finanziell ausgleichen, weil das einem Reglement so nicht vorgesehen ist.
Ja, vor allem, an dieser Stelle ist es auch sogar explizit verboten im Reglement. Ich weiß nicht, wie, also die einzige Erklärung dafür, dass Alpine über die Jahre mit Alpine auftreten durfte, ist, dass sie französisch sind. Also sorry, das ist Werksunterstützung in LMP2 ist offiziell explizit verboten und die gibt es aber bei Signatec bekannterweise seit 3-4 Jahren. Also und jetzt mit Aurus.
Jetzt könnte man deuten, weil das, was jetzt, das ist einfach nur ein Sponsoring auf einem bestehenden Chassis, ist ja im Grunde nicht weit entfernt vom DPI-Konzept. Ja. Vielleicht wird auch irgendwo ein ganz großer Kracher kommen und die sagen, okay, es gibt eine Hypercar-Klasse und es gibt eine Art DPI-Klasse, dass sie die LMP2-Klasse so ein bisschen umbauen, damit die DPIs in der LMP2 mitfahren können. Könnte ich mir auch vorstellen, weil dass sie irgendwas mit der IMSA aushandeln, ist ja gerade in Planung. Das würde darauf hindeuten. Das könnte gerade passen, ja.
Und ich meine, da mussten sie vielleicht Motoren da irgendwie einsetzen, was ja auch nicht vorgesehen gerade ist. Ist ja gerade ein Speckmotor in LMP2. Da müssten ja einiges ändern. Aber ja, auf jeden Fall.
Vielleicht ein DPI-Light, ja.
Auf jeden Fall ist interessant, dass wir jetzt einen neuen New Player has entered the market sozusagen. Ja, cool. Aurus, mal sehen, was könnte lustig werden.
Was auch noch ganz spannend ist in der ELMS, habe ich so beim Überblicken gesehen, dass sich die Anzahl der Chassishersteller mal wieder minimiert hat. Ich glaube, 5 sind zugelassen von möglichen Chassisherstellern, aber es wird nur ein Orica-Chassis eingesetzt. Wenn wir jetzt mal den Aurus ausklammern, das ist, was auch ein Orica 07 ist, dann haben wir 3, 4 Lichier JSP 2017, 217 und nur einen einzigen Dallara P217, der vom Carlin-Team eingesetzt wird, die jetzt auch neu sind in diesem Jahr. Schade eigentlich, dass es auch so ein bisschen in Orica-Markenpokal-Richtung schon geht in der ELMS. Ja. Da war ja letztes Jahr noch ein bisschen mehr Vielfalt drin.
Ja, das über die Jahre hat es sich ja diesbezüglich immer in diese Richtung entwickelt. Orica ist einfach das schnellste Auto. Wir haben ja von den fünf haben wir ja Riley ja überhaupt nicht gesehen. War einmal, glaube ich, mit WeatherTech in Le Mans vor ein paar Jahren. Ja, Orica, ja, die machen einfach die Sache sehr gut und die werden dafür auch dann belohnt, weil die haben die meisten Kunden. Ich denke, also ich würde eher wünschen mir, dass mehr Ligiers dabei sind, weil ich denke, Ligier gegen Orica, was Chassis betrifft, das ist so ein ziemlich spannender Kampf. Aber ja, ELMS, wie wir schon gesagt haben, geht dieses Wochenende los. Und ja, mal sehen, wie das geht.
Was ich auch ganz spannend finde, ist eigentlich, dass immer mehr WEC-Teams sich jetzt in der ELMS ein zweites Standbein aufbauen, um so ein bisschen noch die Junioren ranzuzüchten und so schon mal so ein bisschen vorfahren zu lassen, wenn man nächstes Jahr dann in der WEC fahren lassen könnte. Wenn man sieht, dass Dragon Speed ein Team hat, wir sehen United Autosports, die ab nächsten Jahr in der WEC fahren. Wir haben sogar noch zwei LMP3 Autos dazu, also die sind ganz breit aufgestellt. Spirit of Race finden wir wieder. Das Team Project One ist neu dabei, die sind jetzt auch in die ELMS eingestiegen mit dem Chassis, was sie in Sebring benutzt hatten. Und Dempsey Proton Racing ja sowieso schon immer mit zwei Fahrzeugen vertreten, also ELMS könnte abseits der WEC gespannt werden.
Ja, auf jeden Fall, das ist ein guter Punkt, weil die ELMS wirklich so eine Funktion hat, wie in diesem Leitersystem, ne, dass WEC ganz oben ist und dann unten drunter ist ELMS so eine Art, ja, es ist ja regionale Meisterschaft, das ist ja nicht mit weiten Reisen verbunden. Und dann unten drunter haben wir dann auch wiederum Asian Le Mans Series und so. Und da können die, man sieht auch zum Beispiel in der LMP3-Klasse, in der ELMS, hier haben wir ja viele Mannschaften, die in Asian Le Mans Series unterwegs waren. Und jetzt probieren sie es wieder in ELMS und andersrum. Also es gibt wirklich einen guten Austausch zwischen den ACO-Serien. Und das war nicht immer der Fall, muss ich sagen. ELMS war am Boden zerstört im Jahr 2012. Da, glaube ich, hatten sie eine Runde in Donington in England. Waren 13 Autos oder sowas. Und jetzt haben wir 42 in Paul Ricard in Südfrankreich. Das ist sehr begrüßenswert.
Die machen dort wirklich alles richtig. Also das Teilnehmerfeld passt, da kommen immer mehr neue Teams und Fahrer hinzu. Und wenn du überlegst, 42, und dann haben sie extra noch diesen Le Mans Spirit Cup oder wie das Ding heißt, was ich nie wirklich verfolgt habe, was auch im Vorfeld von Le Mans fährt, als Vorsäe.
Das ist die.
Da haben sie ja. Ja, Entschuldigung.
Das wollte ich nur sagen, das ist die Michelin Le Mans Cup. Das ist ja ausschließlich für LMP3-Autos. Also das habe ich vorhin vergessen. Das ist dann wieder eine Stufe wieder runter in diesem Leitersystem. Da haben wir dann eine Spitzenklasse LMP3 und die fahren dann mit GT3-Autos. Also da hast du dann als LMP3-Fahrer und als LMP3-Team die Möglichkeit, Rennen zu gewinnen. Und das ist auch richtig cool und das sieht man, dass da Mannschaften entweder parallel fahren, wie zum Beispiel United Autosport hat auch LMP3-Autos in Michelin Le Mans Cup. M-Sport hat auch zwei Teams in beiden. Ja, Spirit of Race ist in Michelin Le Mans Cup. Also die haben da wirklich, also das glaube ich, unter dem Motto Road to Le Mans ist es wirklich erfolgreich im Moment. Und das, ja, ich bin gespannt, wie jetzt die LMS und die Michelin Le Mans Cup dieses Jahr entwickelt.
Ich denke, das war ein gutes Schlusswort für unseren kurzen ersten News-Podcast. Auch an der Stelle gerne Kommentare von euch, wie euch der Ausflug zur LMS gefallen hat, ob wir da in Zukunft ein bisschen mehr ein Auge drauf haben sollten oder ob wir mehr bei der WEC bleiben sollten. Ja, das denke ich, war es zuerst mal von unserer Seite für heute.
Ich denke auch, wie gesagt, das nächste Rennen für den WEC ist am 4. Mai in Spa in Belgien. Das wird auf jeden Fall spannend. Wir werden davor einen Blick auf die Entry-List werfen und ein bisschen eine Vorschau machen für das Podcast. Aber ja, bis dahin und wir hören uns.
Bis dahin, tschüss.